So, ich darf Sie begrüßen, unsere heutigen Vorlesungen. Bevor wir inhaltlich starten, erst nochmal zwei Sachen vorweg. Ich hatte letzte Woche schon die Hausarbeit an die verteilt, die da waren. Falls jetzt heute noch jemand da ist, der einen Schein braucht, Semesterstart im zweiten Semester, also man kann die Hausarbeit haben, einfach melden. Und man kann sie auch schon vorzeitig abgeben, weil falls da irgendwie was nicht gereicht haben sollte, könnten wir ja dann nochmal nachlegen oder so irgendwie, also zweite Chance dann haben. Also wer brauchst du noch? Keiner mehr, gut. So, dann hätte ich noch eine Sache, und zwar, ich habe die Lehrevaluation zurückgekriegt. Ich möchte mich erstmal für das insgesamt positive Ergebnis bedanken. Ich habe zwei Sachen nicht verstanden. Es sind die Übungen auch kritisiert worden. Also von der deutlich kleineren Menge als die, die vorab gegeben hatten. Also hier in der Veranstaltung gibt es keine Übungen. Wenn ihr die Theoretiker meint, dann schreibt es bitte bei den Theoretiker rein. Finde ich auch okay, macht das ruhig, aber bitte nicht bei mir. Weiß ich nicht.
Also bei manchen Feldern gibt es immer so einen, kann ich nicht beurteilen, und bei manchen halt nicht.
Dann lasst du also gar nichts ankreuzen. So genau so ist es. Gar nichts ankreuzen. Und dann hat jemand vorgeschlagen, 15 Minuten nach der Vorlesung, Fragestunde wäre gut, auf Papier alle Fragen aufschreiben, dann dem Prof überreichen, der beantwortet die Fragen. Damit kann ich jetzt nichts anfangen. Wenn der oder diejenige einfach am Ende mal zu mir kommen würde und würde mir das jetzt sagen, was er meint, finde ich es ja gut. Vielleicht kann man es wirklich übernehmen. Aber ich verstehe es jetzt aus dem Text heraus nicht. Ja? Okay, gut. So, das war das, und dann können wir so richtig anfangen. Wir haben aus dem letzten Mal haben wir noch eine Sache als Fragestellung über gehabt. Und zwar, also mittendrin so eine Fragestellung, und zwar war die Frage, wir haben ja diese Funktion hier, 1 durch Wurzel aus, also 1 durch Wurzel aus 1 plus x, haben wir ja entwickelt. Und die Frage war dann, wenn wir das anwenden auf das Thema, dass das x gleich minus 2 r klein durch r groß mal Kosinus des eingeschlossenen Winkels plus r klein durch r groß zum Quadrat ist, warum man dann keine innere Ableitung berücksichtigen muss. Antwort ist eigentlich trivial. Ich habe ja keine Entwicklung um r kleiner durch r größer gemacht, sondern ich habe eine Entwicklung wirklich um x gemacht. Und wenn ich die Entwicklung um x mache, dann brauche ich auch über innere Ableitung von x nicht zu reden. Wenn ich jetzt die Entwicklung über r kleiner durch r größer machen würde, dann würde ich erstmal nach x ableiten und dann das x, also das dx nach dr kleine durch r größer betrachten müssen. Aber, also damit hätte ich eine innere Ableitung, aber das habe ich ja explizit nicht gemacht, sondern ich habe ja explizit nur um x entwickelt. Ich weiß nicht, irgendwo hier aus dem Kreis war. Ja, ist okay? Gut. So, und dann starten wir mit dem nächsten Thema, aber fragt ruhig trotzdem, auch wenn es im Augenblick vielleicht nicht beantwortbar ist, dann überlege ich mir das bis zur Woche danach. Gut. Dann war das nächste Thema, jetzt schon zum dritten Mal sozusagen, die leitende Kugel im elektrischen homogenen Feld. Ich mache es jetzt auch noch zum dritten Mal an. Ich habe also hier die leitende Kugel und habe hier ein homogenes elektrisches Feld, was ich dadurch erzeuge, dass ich hier zwei Ladungen Q- und Q+ habe und die an die Stelle R, also genauer gesagt minus R und hier plus R setze und ich lasse das R quasi gegen unendlich in beide Richtungen gehen, dann erzeuge ich hier im Umfeld R ungefähr, also klein r, ungefähr 0, erzeuge ich dann natürlich ein homogenes elektrisches Feld oder weitestgehend homogenes elektrisches Feld. Und wenn ich dann das Q, also die Ladung, dann auch entsprechend anpasse, dann kann ich das elektrische Feld auch noch konstant halten. Das ist ungefähr die Denke. Und die Frage war dann, welches Potential Phi an der Stelle R und in Abhängigkeit von diesem Groß R messe ich denn, wenn ich jetzt also das R zum Beispiel hier an der Stelle betrachte. So, und das ist jetzt ein Ausdruck gewesen, den haben wir schon einmal abgeleitet, zweimal hingeschrieben. Ich schreibe ein drittes Mal hin. Mal R. Also ich habe einerseits hier quasi die, die Differenz zwischen diesem R, ich schreibe das jetzt mal als R durch R, als Einheitsvektor mal R, sieht ein bisschen verklausuliert aus, von dem eigentlichen Betrachtungspunkt R, den ich da habe. Und dann habe ich anschließend aus der anderen Ladung, sprich aus der Ladung da drüben, nochmal dasselbe. Also R plus, jetzt mache ich es mal kurz, eine Kurzschreibweise, R plus R. Und dann habe ich die Spiegelladung, die ich auch noch berücksichtigen muss. Hier diese beiden, die Q'. Und da setzen wir gleich mal das Q' dann jeweils ein. Das eine ist also das Minus Q' sozusagen, das ist Q durch A mal A durch Y. R minus das Y' lösen wir gleich noch auf. Und dann haben wir dasselbe nochmal Q durch A für die andere Spiegelladung. R plus Y' und auch davon den Betrag. So, jetzt ist, haben wir das letzte Mal schon hingeschrieben, wie groß ist Y'. Auch das hatten wir schon ausgerechnet, eine der vorhergehenden Vorlesungen, das ist einfach A Quadrat durch Y und das Y ist jetzt bei uns gleich R. So, das heißt, jetzt können wir das Ganze also quasi nochmal explizit hinschreiben, das Phi an der Stelle R und R, das ist so viel wie minus Q, also minus Q, und dann lösen wir das auch gleich so auf, dass wir wieder quasi eine Wurzelschreibweise haben, 1 plus x, und das x wird dann nachher ein bisschen was anderes sein, also hier haben wir also was anderes als das, was da oben steht. Also hier haben wir stehen minus Q durch R Quadrat plus R Quadrat minus 2R groß R Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Dann haben wir dasselbe nochmal für diesen Term hier. Können wir einfach abschreiben, bis auf die Vorzeichen. Und dann haben wir noch die beiden anderen Terme hier hinten, also plus Q durch mal A, und jetzt setze ich gleich das Y gleich groß R wieder ein und ersetze auch für das Y' diesen Ausdruck, den wir hier stehen haben. Das heißt, hier steht also R Quadrat minus, Entschuldigung, erstmal plus Y' zum Quadrat, das heißt also A hoch 4 durch groß R Quadrat und dann minus 2 mal R mal Y', das heißt also A Quadrat durch R, mal dem eingeschlossenen Winkel. Und der eingeschlossene Winkel ist aber genau derselbe Winkel, den wir vorne auch haben, weil letztendlich, das hatten wir auch schon mal herausgearbeitet, das Y' quasi immer auf dieser, also so wie wir es auch jetzt als Aufgabenstellung alles hatten, das Y' quasi immer auf derselben Achse liegt wie auch das Q', wie das Q, und hier halt eben entsprechend genauso. Deswegen sind die eingeschlossenen Winkel jeweils auch dieselben.
Ja. Können Sie bitte noch mal kurz zusammenfassen, wie man auf diese vier verschiedenen Potentialterme kommt?
Also kurz zusammenfassen, ja. Ich habe es ja schon wirklich zweimal abgeleitet. Also das eine ist das Potential einfach, was von diesem Q- hier kommt. Ich kriege dann anschließend noch ein Potential, was von diesem Q-Plus herkommt. Das ist das hier. Ja, also plus Q und dann R minus das R. Aber das Minus R ist ja gerade quasi hier in der Richtung zu sehen, also deswegen plus R. Das sind die beiden ersten Terme, die kommen einfach von diesen Ladungen, die ich tatsächlich hinsetze, um das elektrische Feld zu erzeugen. Das hier sind die beiden Spiegelladungen zu diesem Teil hier. Diese beiden Spiegelladungen, die hatten wir, also die eine Spiegelladung, die hatten wir ausgerechnet explizit in einer der vorhergehenden Vorlesungen, dass ich quasi mit Hilfe einer Spiegelladung Q', die genau diese Größe hier hat, allerdings mit Minuszeichen, also ich könnte es auch anders schreiben, hier steht eigentlich minus minus Q. So mit der Hilfe der Spiegelladung hier erzeuge ich quasi genau eine Kompensation dieser Ladung hier drüben. Deswegen Spiegelladung an der anderen Stelle. Die andere Stelle ist genau diese hier. Das ist das Y' und dieses Y' vom Betrag her ist einfach a quadratisch y. Auch das hatten wir vor Weihnachten ausgerechnet. Und wie gesagt, jetzt habe ich halt eben noch die zweite Spiegelladung für die zweite Ladung. So, jetzt haben wir hier den dritten Term. Und jetzt brauchen wir noch den vierten Term. Der ist dann minus q mal a durch groß R. Also auch hier wieder das y gleich durch groß R ersetzen. Und dann habe ich hier unten die Wurzel aus. Kann ich im Prinzip auch wieder die genau abschreiben, bis auf das Vorzeichen. R² plus a hoch 4 durch R² plus 2r groß R Cosinus Gamma. So, das sind jetzt die vier Terme. Ich habe jetzt dieses y hier, also wenn ich das jetzt hier betrachte, habe ich ja r² plus y'² plus 2ry' Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Das entspricht dem Teil hier zum Quadrat und dann ziehe ich die Wurzel draus, sodass ich also quasi den Betrag habe. Und dieses y'², das muss ich hier mit a² durch y ersetzen, also a hoch 4 durch r hoch r². Es muss auch von den Dimensionen her so sein, weil hier vorne haben wir r², da müssen wir hier auch irgendwas mit Dimension r² haben und auch hier etwas mit Dimension r². Sorry?
Der Mischterm, der muss aber so aussehen wie der Wurzel davor.
Ach so, okay, ich habe gedacht, Sie meinen das Teil hier. Sorry, vollständig richtig. Danke. So, jetzt können wir eigentlich mit diesen ganzen Termen hier gar nichts anfangen, sofern wir die jetzt nicht ordentlich noch vereinfachen können. Wir vereinfachen es dadurch, dass wir hier das r² rausziehen. Also ich mache mal hier so ein r² hin. Hier können wir ebenfalls r² rausziehen. Das sind hier alles ganz große Größen, die da stehen. Und hier können wir so etwas rausziehen. Also hier haben wir durch das a hoch 4 durch r², eigentlich eine relativ kleine Größe. Hier haben wir durch das a² durch r auch eine relativ kleine Größe. Da werden wir insgesamt ein R einfach rausziehen und da hinten dann auch ein R. Entschuldigung, aber ein klein R. Klein R. Jetzt ist, also ihr könnt ja jetzt auf eure Mitschriften gucken und ich muss mich mal bemühen, dass ich das jetzt irgendwie da hinkriege. Also da steht hier minus q, das r² ziehe ich vor die Wurzel, das heißt also, dann bleibt nur noch ein r über. Und dann steht jetzt hier 1 plus, also bitte vergleicht es mit dem, was ihr mitgeschrieben habt, r, oder ihr könnt es ja unabhängig von mir machen, r² durch groß r² minus 2r durch groß r mal im Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Das ist das, was da als erster Term steht. Den zweiten Term schreibe ich einfach nur ab, indem ich überall aus dem Minus und Plus mache. So, die anderen Terme schreiben jetzt wie folgt: plus Q mal A, das R, was im Nenner stand, das ziehe ich mal gleich runter. Und dann hatte ich gesagt, ich ziehe ein kleines R raus aus der Wurzel, dann bleibt in der Wurzel also ein 1 plus A hoch 4 durch klein R Quadrat durch groß R Quadrat. Ich schreibe das jetzt mal von vornherein so. Minus 2 a durch klein r, a durch groß r, mal Cosinus Gamma. Also da habe ich jetzt nichts an der Substanz verändert, habe einfach diese a's auseinandergezogen und sieht man halt eben schön, dass man so zwei Terme hat, a durch klein r, a durch groß r. Und jetzt kommt dasselbe nochmal, allerdings auch hier wieder mit veränderten Vorzeichen, also Q mal a durch groß R, klein r und dann die Wurzel 1 plus a Quadrat durch klein r Quadrat, a Quadrat durch groß R Quadrat und dann dasselbe mit dem Pluszeichen 2 a durch klein r, a durch groß r, Cosinus Gamma. So, jetzt hatten wir ja gesagt, dass wir dieses groß R auch groß wählen wollen, damit das Feld homogen wird. Das heißt, dieser Term hier, klein R durch groß R zum Quadrat oder auch klein R durch groß R mal Cosinus, das sind kleine Größen. Diese Größen entsprechen quasi dem x da drüben. Ist sogar, also jetzt, außer dass wir da klein R durch groß R stehen haben, hier steht halt eben ja, R klein durch R groß, schon fast bezeichnend, ist also genau simultan zu verwenden. Hier haben wir genau dasselbe, allerdings mit dem Pluszeichen, da müssen wir aufpassen, nachher, wenn wir es verwenden wollen. Auch hier haben wir Größen, hier steht A Quadrat durch R Quadrat, auch das ist eine sehr kleine Größe. Selbst das A durch R kann relativ klein sein, je nachdem, was wir betrachten. Also hier diese Kugel, die hat halt eben den Radius A. Und das Klein-R, das setzen wir sonst irgendwo außerhalb der Kugel an. Also die Frage ist, wo messen wir das Potenzial? Und hier haben wir genau dasselbe nochmal. Gut, jetzt entwickeln wir das Ganze also. Wir hatten das letzte Mal eigentlich schon gemacht, diese Taylor-Reihenentwicklung für diese Wurzel, also 1 durch die Wurzel 1 plus x. Und hatten dann herausbekommen, dass das wie folgt aussieht. Also quasi diese 1 durch die Wurzel 1 plus x sieht wie folgt aus. Vergleicht es einfach nochmal. Als 1 plus r klein durch r groß. In unserer jetzigen Nomenklatur wäre das klein r durch groß r mal im Cosinus Gamma plus Nachfolgeterme, in denen dann r Quadrat durch r Quadrat auftaucht. Das ist jetzt nur die Wurzel. Wenn ich diese Nachfolgeterme einfach weglasse, nach dem Motto des klein r durch groß r ist ja wirklich beliebig klein, dann habe ich ja hier schon mal etwas beliebig Kleines zum Quadrat. Dann ist das halt eben die sogenannte erste Näherung. Und damit kriegt man schon relativ viel von der Physik raus und jetzt ziehen wir noch die Terme davor, die quasi vor der Wurzel standen, nämlich Q durch groß R. Hier hinten habe ich genau dasselbe, mit Ausnahme, dass halt eben dieses Minuszeichen jetzt hier zum Pluszeichen wird. Das hat dann folgende Folge. Folgende Folge, gut. Also hier habe ich wieder ein Q durch R. Und dann habe ich genau dasselbe wie 1, nur jetzt habe ich hier quasi statt dem Minus, also statt dem Minuszeichen habe ich hier ein Pluszeichen stehen, deswegen gibt es hier ein R durch Groß R mal Cosinus Gamma und die Nachfolgeglieder. Auch die lasse ich in erster Näherung dann erstmal weg. Gut, jetzt kriege ich quasi, das sind jetzt erstmal die ersten beiden Terme. Jetzt habe ich dasselbe hier für diese Terme zu erledigen. Sie sehen, dass diese x natürlich jeweils andere x sind, aber ich will ja nur quasi das andeuten, dass das dem x da oben entspricht. Und anschließend setze ich für dieses x dann diese orangenen Klammern hier ein. Also was jetzt hier davor steht, ist erstmal Q mal A durch Groß R mal Klein R. Und dann kommt jetzt die Entwicklung der Klammer. Und die Entwicklung der Klammer ist einfach 1 plus, und das sieht man jetzt hier schon, A durch R, A durch Groß R mal Cosinus von Gamma. Plus nachfolgende Terme, die ich jetzt auch wieder weglasse. Und jetzt kriege ich hier genau dasselbe hin. Q mal A durch R mal R. Und dann 1 minus A durch R, A durch Groß R, Cosinus Gamma plus nachfolgende Glieder. So, ich glaube, das sieht jetzt jeder sofort, dass wir hier Terme haben, die sich gegenseitig canceln. Hier steht nämlich minus 1 und hier steht eine plus 1. Also die 1 und die 1 verschwindet. Und hier steht minus R durch R und hier steht auch minus R durch R. Dieser Term kommt also zweimal vor. Und genau dasselbe ist es hier. Hier habe ich auch die 1, also plus 1 und hier habe ich minus 1. Die verschwinden auch. Und hier habe ich halt eben plus, plus und hier habe ich minus, minus. Das heißt, dieser Term kommt jetzt auch zweimal vor. Auf diese Art und Weise kommen also, wird aus diesen insgesamt 8 Termen, die hier stehen, wie gesagt, 8 Termen in erster Näherung, kann ich das Ganze verdichten auf nur noch 2 Terme. Diese 2 Terme heißen minus Q durch Groß R und dann steht da 2 mal Klein R durch Groß R mal Cosinus Gamma. Die 2 deswegen, weil ich hier einen Term habe und hier einen Term. Und unten die Reihe, die heißt einfach plus Q mal A durch R durch R. Und dann steht hier auch wieder A durch R, A durch Groß R, Cosinus Gamma. Und auch das zweimal, also hier eine 2 davor. Also eine ordentliche Konzentration, Verdichtung auf nur noch 2 Terme. Das schreiben wir jetzt noch ein bisschen anders. Das schreibe ich nämlich als Q durch R Quadrat. Dann machen wir hier eine Klammer. Oder wir schreiben die 2 auch noch davor, 2Q durch R Quadrat. Und den Cosinus schreiben wir quasi auch noch außerhalb der Klammer. Was bleibt jetzt hier über? Hier bleibt einfach über ein R. Genauer gesagt ein Minus R. Das Minus ziehen wir auch noch raus. Und was bleibt hier über? Hier bleibt also jetzt das Minuszeichen quasi über 2Q durch R. R, das haben wir hier schon abgefrühstückt. Also bleibt hier ein A hoch 3 durch R Quadrat über. Gut, hätte ich die Klammer gar nicht so weit machen müssen. So, dieses Teil hier vorne. Das ist einfach die Feldstärke E. So wie wir es da vorne definiert hatten. Also die Feldstärke, die von zwei Ladungen verursacht wird, die im Abstand R sitzen. Das ist 2q durch R². Das heißt also, was jetzt hier steht, ist minus E mal R minus A hoch 3 R² mal der Cosinus von Gamma. Dann schreibe ich es noch ein bisschen anders. Jetzt steht nämlich hier E mal R mal Cosinus Gamma. Das könnte ich auch schreiben als Skalarprodukt von E mal R mit Minuszeichen. Weil das E, also was war der Cosinus Gamma? Cosinus Gamma war ja im Prinzip genau dieser Winkel hier. Also Gamma war der Winkel. Und der hat gekennzeichnet den Winkel zwischen meinem zwischen meiner Ladung Q und dem Beobachtungspunkt R, an dem ich dieses Potential hier betrachten will. Jetzt ist aber auch mein elektrisches Feld genau in derselben Richtung wie diese Q-Achse. Das heißt, das Gamma ist also auch gleichzeitig der Winkel zwischen dem elektrischen Feld und meinem Beobachtungspunkt R. Also hier steht hier E mal R einfach als Vektor. Und den Teil da hinten, den könnte ich jetzt auch schreiben als minus E mal A hoch 3 durch R hoch 3 auch mal R.
Das muss ein Plus sein, oder?
Das muss ein Plus sein. So, damit sehen Sie Folgendes. Ich habe jetzt hier zwei Terme, die quasi dieses ganze Potential hier kennzeichnen. Das ist das Potential, so wie Sie es üblicherweise kennen. Das Potential, was von einer Ladung verursacht wird. Also E mal R. Und was ist das hier für ein Term oder für ein Teil? Jetzt weiß ich nicht, ob Sie schon mal in der Vorlesung ausgerechnet haben, wie ein Dipol. Welches Potenzial ein Dipol besitzt. Wenn es nicht passiert ist, dann wird es wahrscheinlich einer der nächsten Theoretiker passieren. Das ist genau das Potenzial, was ein Dipol verursacht. Also Potenzial eines Dipols. Das heißt, Sie haben hier quasi einen Mix zwischen dem, was Sie üblicherweise erwarten, sowieso erwarten würden, und dem Potenzial, was jetzt noch dadurch kommt, dass Sie diese Spiegelladung erzeugt haben. Also das ist, da muss man noch aufpassen, das ist das Dipol oder das Potential eines Dipols, der von Q' und minus Q' verursacht wird. Also nicht von Q und Q, diesen beiden Ladungen hier außen, sondern explizit von den beiden Spiegelladungen. Und gut, wo haben wir angefangen? Ganz hier vorne haben wir angefangen. Das wäre also, ich muss allerdings dazu sagen, in erster Näherung, denn wir haben ja diese ganze Multipolentwicklung oder, diese Taylor-Reihenentwicklung, die haben wir ja beendet schon nach dem ersten Glied. Deswegen, das wäre also quasi das Potential, was wir jetzt mit erster Näherung rauskriegen würden. Steht Ihnen frei, noch die zweite und die dritte und die 25. Näherung zu machen. Aber da kriegen Sie halt eben auch ein paar Terme noch mehr. Wollen wir jetzt hier aber eine Tafel nicht machen. Ja, weil ich würde es quasi so machen. Ich würde jetzt hier R mal R noch dazu nehmen. Ne, dann ein R hoch 3. Ne, wegen des R-Vektors. Also Sie können es auch anders schreiben. Sie können es auch so schreiben. Aber das ist ja... Ja? Gut. Wir hatten bei einer der Aufgaben hat man auch ausgerechnet, wie groß zum Beispiel die induzierte Flächenladung wäre. Die haben wir Sigma genannt. Und die rechnen wir uns jetzt mal aus. Auch wieder in der theoretischen Physik müssten Sie eigentlich, also der Hauptvorlesung müssten Sie eigentlich irgendwie irgendwann mal lernen oder gelernt haben, dass es nichts anderes ist als quasi das Potential nach R zu differenzieren, dieser Vorfaktor, das ist jetzt mal egal, nach R zu differenzieren und dann ist die Frage, wo betrachte ich das Ganze? Da es sich um eine Oberflächenladung handeln soll, kann ich das Ganze nur an der Stelle R gleich A betrachten. Ich lasse mal hier noch offen, von was das Teil jetzt hier anschließend abhängig ist. Das werden wir dann anschließend sehen. So, das heißt also, wir müssen diesen Ausdruck hier unten einfach nach R differenzieren. Das ist ja relativ leicht. Es gibt mal 1 minus 1 durch 4 Pi. Und dann wird halt eben, nee, jetzt, dieses minus E können wir auch noch vorziehen. Und den Cosinus Gamma können wir auch noch vorziehen, weil das hat ja alles nichts mit der Differenzation zu tun. Und jetzt gibt es hier hinten noch einen Term, der heißt, also d phi nach dr, der heißt einerseits 1 und dann steht hier minus a hoch 3. Und dann wird das r Quadrat noch abgeleitet, das heißt also minus 2 und dann r hoch 3. Ja, also 1 durch r Quadrat gibt ja minus 2 mal 1 durch r hoch 3. Und das Ganze, das nehmen wir jetzt mal ernst, an der Stelle r gleich a. So, bleibt jetzt insgesamt über ein e durch 4 pi minus minus wird zum Plus mal Cosinus Gamma. Und was steht jetzt hier? Hier steht 1 plus 2 mal a hoch 3 durch a hoch 3. Ne, weil ich jetzt r gleich a setze. Also steht hier einfach 1 plus 2, es gibt insgesamt 3. Also gibt das hier 3 mal e durch 4 pi mal Cosinus Gamma. Das heißt, alles, was quasi an Abhängigkeiten überbleibt, ist die Abhängigkeit von Gamma. Das heißt, auf dieser ganzen Kugel, die wir hier haben, ist auch irgendwo logisch, wovon soll es sonst noch abhängig sein, gibt es jetzt nur noch eine Abhängigkeit von diesem Gamma hier. Und bei Gamma gleich 0 wird die Flächenladungsdichte also am stärksten sein, am größten sein. Und nach unten hin wird sie halt eben immer geringer. So, und dann kann man sich nochmal ausrechnen, wie groß ist die Gesamtladung Q, die auf dieser Kugel insgesamt induziert wird. Dazu muss ich ja nichts anderes machen als diese Flächenladungsdichte. Sigma von Gamma, quasi einfach über die gesamte Kugel zu integrieren. Die gesamte Kugel zu integrieren heißt, ich muss eine, also ich habe jetzt keine Abhängigkeit mehr von R, sondern es ist einfach nur A Quadrat mal Sinus Gamma d Phi. Und integriert wird über die gesamte Kugeloberfläche, das heißt also in der Kurzschreibweise einfach über 4 Pi. Damit ist gemeint, dass ich die gesamte Kugel einfach mir vornehme. So, jetzt setzen wir einfach mal das Gamma ein. Ich setze es nicht ein, sondern ich mache einfach jetzt mal Proportionalzeichen. Da steht nämlich ein Cosinus Gamma. Und da kommt jetzt durch die Integration ein Sinus Gamma. Und das Ganze als D-Gamma, also über 0 bis 2 Pi integriert. Und alles andere lasse ich jetzt mal quasi in diesem Proportionalzeichen verschwinden. Weiß jemand schon, was Sinus Gamma, Cosinus Gamma über von 0 bis 2 Pi integriert ist? 0. Also irgendjemand hat es gesagt, ist genau richtig. Da kommt insgesamt eine 0 raus. Deswegen habe ich die ganzen Proportionals, die Faktoren vorne weggelassen. Das heißt, letztendlich durch dieses Gebilde hier bringe eine Kugel in ein elektrisches homogenes Feld und erzeuge auf der Kugeloberfläche irgendwelche Oberflächenladungen, wird insgesamt zwar an jeder Stelle eine Oberflächenladung erzeugt, oder fast an jeder Stelle, außer der Stelle Gamma gleich Pi, gleich Pi halbe, aber in Summe erzeuge ich rein gar nichts. Das heißt, ich mache es jetzt wieder mal, naja, nee, eigentlich nicht. Das ist Q. Machen wir es so. Ja? Erzeuge also keine einzige Oberflächenladung insgesamt, in Summe. Wenn Sie mal irgendwann in der Prüfung gefragt werden sollten, also von mir nicht, aber von irgendjemand anderem, ob es denn einen Unterschied machen würde, ob Sie diese Kugel in einem homogenen elektrischen Feld denn jetzt erden oder nicht, was würden Sie da sagen? Ja? Ja. Okay. Weitere Unterstützer? Gut, ich wiederhole erstmal die Frage. Also ich bringe diese Kugel hier in ein elektrisches homogenes Feld. Macht es einen Unterschied, ob ich sie erde oder nicht erde?
Ich würde sagen, nein, weil sich die Ladung einfach verteilt und damit wieder neutralisiert, wenn ich sie erde. Und wenn ich sie nicht erde, haben wir ja ausgerechnet, ist auch null.
Könnt ihr euch wissenschaftlich diskutieren mal miteinander?
Erzeugt, sodass es wieder gleich bleibt.
Dann kann ich
eine
Kugel
da
nicht aufladen.
Sind denn die
ja,
erdet
also,
nicht?
Nee, ich meine insgesamt.
Nee, weil sie ja geerdet ist.
Also, wenn sie geerdet ist, kannst du sie aufladen.
Ja, wieso
also, wenn du, wenn, also bei einem homogenen Feld nicht, aber im Feld, also generell im Feld kannst also,
du. Du ja das Potenzial
kannst du aufladen.
Ich glaube, es macht schon einen Unterschied, weil wenn man sie erdet, dann hat man ja eine Äquipotentialfläche.
Also wir hatten das nicht in die Eingangsaufgabe reingesteckt. Wir hatten einfach nur gesagt, wir stellen so eine Kugel hier irgendwie in dieses homogene elektrische Feld und schauen mal, was passiert. Da war bisher keine Rede davon, dass ich die auf dem Potenzial 0 haben will. Also wir haben ja mehrere Schritte gemacht, bis wir jetzt irgendwann mal zu dieser Aufgabe gekommen sind. In der ersten Aufgabe, die wir gerechnet haben, also lang, lang vor Weihnachten, da haben wir einfach eine Kugel genommen und haben sie dem Feld eine Ladung unterworfen. Und zwar mit Erdung. Und da war die Voraussetzung quasi, dass ich hier so ein Phi gleich 0 erzeuge. Dann haben wir in der nächsten Aufgabe überlegt, was passiert denn, wenn ich quasi hier die Erdung weglasse. Und hier war genau die Aussage, die sie jetzt brachte. An der Stelle, wenn ich Phi gleich 0 fordere, habe ich hier durch die Erdung quasi die Möglichkeit, Ladung, je nachdem, was ich jetzt hier habe, Q plus oder Q minus, auf jeden Fall Ladung nachzuschieben, sodass ich insgesamt auf dem gleichen Potenzial bleibe. Bei der Situation hier, was dann allerdings passiert, ist natürlich, dass ich hier quasi insgesamt Ladung draufgebe. Also wenn ich Ladung quasi nachschiebe, werde ich dann hier, ich mache es jetzt genau bewusst umgekehrt, für positive Ladung negative insgesamt nachschieben, für negative Ladung positive Ladung nachschieben, sodass insgesamt dieses Phi gleich 0 erhalten bleibt. Wenn ich hier kein Potenzial Forderung Phi gleich 0 habe, dann habe ich keine Möglichkeit, hier quasi Ladung draufzuziehen. Das heißt, hier wird die Gesamtladung Q gleich 0 bleiben. Und die Ladung wird sich einfach irgendwie anders verteilen. Also wenn wir jetzt hier Plus Minus haben, hätten wir hier Q Minus Plus und hier auch wieder Q Plus Minus. Eigentlich als Oberflächenladung. Jetzt haben wir aber hier von vornherein ausgerechnet, elektrisches Feld, dass die Ladung sowieso Q gleich 0 ist. Was heißt das jetzt? Jetzt müssen Sie nochmal anfangen, weil jetzt habe ich es akustisch nicht verstanden.
Also wenn es da oben einen Unterschied macht, ob wir die Erde haben, dann finde ich, dass das unten auch machen soll. Weil prinzipiell die Tatsache, dass wenn ein Kugel geerdet ist, dass die Ladung nehmen oder geben kann, wird ja dieses homogenes E-Feld noch beeinflussen, also verzählen oder was auch
immer. Ja. Worüber sprechen wir bei Ladung jetzt? Sprechen wir über die Gesamtladung?
Über die Ladung, die sie aus der Erde gezogen hat.
Es zieht sozusagen jetzt sehr gut was auch sowohl positive als auch negative Ladungen aus der Erde. Eine für die linke Seite und eine für die rechte Seite. Und dadurch haben wir im Prinzip gar keine Ladung, die drauf oder weg fließt.
Also die Aussage ist tatsächlich, ob sie jetzt das Teil hier erden oder nicht. Ja, also ob sie es erden oder nicht, es macht keinen Unterschied. Sie sollten für so eine Prüfungsfrage vielleicht dann auch, sagen wir noch zwei Sätze vorneweg sagen können, warum es keinen Unterschied macht. Und das, was der Kommilitone eben sagt, das würde mir zum Beispiel ausreichen. Ja? Aber wichtig ist auf jeden Fall erstmal die Aussage, es macht keinen Unterschied. Sie können jetzt dieses, also mit diesem homogenen elektrischen Feld, können Sie eine geerdete oder eine ungeerdete Kugel reinstellen. Es findet auf jeden Fall ein Q gleich 0 statt. Auch da oben ist übrigens Q gleich 0 ja erlaubt. Ne? Aber wenn Sie es jetzt aus dem Beispiel da oben nochmal herausholen wollen, können Sie ja wie folgt argumentieren. Das ist auch genau das, was er eben sagte. Wir stellen hier, was haben wir da, eine negative Ladung hin und hier eine positive Ladung. Und die eine würde ja dazu führen, hier das Q minus, dass ich hier quasi ein Q plus bräuchte bei einer Erdung. Und die andere, die würde ja dazu führen, dass ich ein Q minus brauche. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob jetzt beide Ladungen quasi erstmal über die Erde quasi reingezogen werden in die Kugel oder ob von vornherein die Physik so lautet, es braucht überhaupt nichts reingezogen zu werden, weil es kann ja auch einfach dazu führen, dass jetzt hier Ladung von der einen Seite auf die andere Seite rüberfließt. Auf jeden Fall insgesamt, wenn wir die Ladungsbilanz machen, kommt genau das raus, was er sagt, Q gleich 0. Ja, also es wird keine Gesamtladung aus der Erde nach oben abgezogen und deswegen ist es egal, ob geerdet oder nicht geerdet. Also hier wird es ja von vornherein nicht abgezogen werden, weil keine Erdung stattfindet und hier wäre es halt eben letztendlich von der Auswirkung her egal. Ja.
Jetzt ist aber das Feld noch angeschaltet.
Ja.
Das heißt, es ist immer nur eine Rechenladung.
Ja.
Aber die Erde sagt der Kugel, schütt mal deine überschüssige Ladung auf die andere Seite.
Sie hätten jetzt hier einfach positive Ladung, hier hätten Sie negative Ladung.
Ja.
Das können Sie auch innerhalb der Kugel schon regeln. Ja, das ist ja genau das, was hier steht. Das ist die induzierte Oberflächenladung, das ist die induzierte Oberflächenladung. Sie brauchen einfach nur von der einen Seite der Kugel auf die andere Seite die Oberflächenladung rüber zu schaufeln, also die Elektronen rüber zu schaufeln. Sie brauchen dazu die Erde gar nicht. Die Kugel schafft es auch in sich schon. Gegenüber der Erde passiert gar nichts. Ja. So, wenn da jetzt keine Frage mehr ist, dann wird mir das Kapitel mit den ganzen Greens-Funktionen und den Oberflächenladungen und den Bildfunktionen und sonst irgendwie alles abschließen. In der Hausarbeit ist ja eine Aufgabe drin, zu diesen Oberflächenladungen oder genauer gesagt zu den Bildladungen, die sollte machbar sein. Das ist eigentlich keine besonders schwere. Ja. Ja. Also, Sie haben jetzt hier quasi durch das elektrische Feld haben Sie ein Potenzial, was Sie verursachen. Und die Ladung werden sich jetzt so ausgleichen, dass quasi die Potentialdifferenzen, die Sie hier auf der Oberfläche haben, genau ausgeglichen sind.
Das heißt, wenn man an die Kugel dran passt, kriegt man keinen Schlag.
Nee. Das ist kein Problem. Also genau, das ist richtig. Also weil Sie stellen ja letztendlich die Erdung her. Genau. Ne? Und nach meiner Aussage ist ja egal, ob eine Erdung da ist oder nicht, fließt kein Strom, können Sie ruhig mal dran fassen, genau. Noch eine Frage? Gut, dann beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen mit Fourier. Orthogonalsysteme, Fourier-Analyse und so weiter. Das ist ein Thema, was Sie ja in der Vorlesung schon angefangen hatten oder haben, hoffe ich. Wir starten es nochmal ein bisschen vielleicht mathematischer. Ich weiß nicht genau, wie ausführlich Richtige das gebracht hat. Wenn Sie sagen, das ist alles schon bekannt, kann ich schneller vorwärts gehen, Sie bestimmen das Tempo, ne? So, wir betrachten mal zunächst so ein Integral, das heißt Sinus x, Sinus mx, dx. Und zwar erstmal als unbestimmtes Integral. Und jetzt kann man in der Formelsammlung nachschlagen, trigonometrische Formeln. Und da sieht man Folgendes, dass man diesen Sinus nx, Sinus mx auch wie folgt schreiben kann. Als 1/2 mal Cosinus m minus n mal x minus Cosinus m plus n mal x dx. Also wie gesagt, dieses Sinus mal Sinus schreibe ich als Cosinus minus Cosinus um. Ganz normale trigonometrische Formel. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich betrachte zwei Beispiele, m gleich n und m ungleich n.
Nur eine kurze Frage, das x ist auch noch Argument von der Winkelfunktion, oder?
Ja. Also, so, ne? Ich wollte jetzt nur so viele Klammern hinschreiben. Gut, also, dann kriegen wir also einerseits 1/2. Jetzt haben wir hier m gleich n. Das heißt es ja hier, da habe ich einen Cosinus von 0x stehen. Also Cosinus von 0, also eine 1. Also steht hier einfach x. Und hier steht ein Cosinus von 2m mal x oder 2n mal x, das ist ja dann auch wurscht. Den integriert, der liefert einfach Minus Sinus 2mx geteilt durch 2m. Das ist m gleich n und m ungleich n kommt jetzt. Für m ungleich n kann ich das einfach wie folgt schreiben. Das ist der Sinus m minus n mal x durch m minus n und dann minus Sinus m plus n mal x durch m plus n. So, wenn wir das jetzt quasi als Integral über minus von minus Pi bis plus Pi mal schreiben, also bestimmtes Integral, Sinus nx, Sinus mx, dx, dann habe ich jetzt quasi einfach die Aufgabe, das hier hinten einzusetzen. Dann steht also hier ein halb mal x, das ist dann einfach mal 2pi. Was kommt hier hinten raus? Sinus von Pi oder von mpi oder von 2mpi ist immer 0. Und von minus 2mpi ist er auch 0. Das heißt also, hier hinten steht dann quasi noch eine plus 0. Was steht hier? Hier steht auch wieder Sinus von m minus n, irgendeine ganze Zahl, mal Pi, ist auch 0. Und hier steht hinten Sinus von m plus n, ist auch wieder eine ganze Zahl, mal Pi, ist auch 0. Also heißt das, hier kommt immer eine 0 raus. Das kann ich also insgesamt zusammenfassen als Pi mal Delta n m. Das heißt also, wenn Sie so zwei Sinusfunktionen miteinander multiplizieren, dann müssen die das gleiche Argument haben, wenn Sie von 0 bis 2 Pi, also von 0 bis 2 Pi oder auch von minus Pi bis plus Pi integrieren. Ansonsten wird das nichts. Was ja ab und zu ganz sinnvoll ist oder schön ist, weil dann brauche ich mit dem Term nicht mehr weiterzuarbeiten. Dasselbe machen wir mit einer Kosinusfunktion. Auch die kann man quasi in zwei Sinusfunktionen zerlegen. Das heißt also, hier steht ein halb und dann steht da der Sinus m plus n mal x minus, nee, plus, mal der Sinus m minus n mal x Gesundheit dx. Und wenn ich das dann quasi über diesen Zwischenschritt hier herauskriege, also ausmultipliziere und dann quasi betrachte, was passiert, wenn ich das Integral, ich lasse jetzt diesen einen Zwischenschritt weg, ja, wenn ich das Integral von minus Pi bis plus Pi integriere, dann kriege ich wieder genau dasselbe raus, was ich bei der Sinusfunktion auch rausgekriegt hatte. Da steht nämlich dann auch, das ist nur dann, die wird nur dann ein Wert, also ist ungleich 0, wenn das m gleich dem n ist. Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen schneiden im Programm. Ich habe hier ausgesehen die falsche Zeile abgeschrieben. Also hier steht der Kosinus. Sorry. So, ist aber letztendlich egal. Hier hinten kommt am Ende trotzdem das Pi mal Delta Mn raus. Und jetzt gibt es eine dritte Möglichkeit. Ich habe nämlich so gemischte Terme. Cosinus Nx mal Sinus MX, DX. Das kürze ich jetzt noch weiter ab. Wenn ich so etwas zu berechnen habe, habe ich immer eine 0. Immer. Dann kann das N und das M noch so miteinander passen oder unpassend sein. So ein Term liefert immer eine 0. Das war übrigens auch der Grund, warum wir vorhin bei diesem Beispiel hier Cosinus Gamma, Sinus Gamma, Integral drüber eine 0 rausgekriegt haben. Das liefert immer eine 0. Also ihr könnt euch einfach merken, Sinus mal Sinus gibt ein Delta Nm mal Pi. Cosinus mal Cosinus gibt ein Delta Nm mal Pi. Und Cosinus mal Sinus gibt immer integriert eine 0.
Nur von minus Pi bis Pi oder egal welche Grenze? Bei dem letzten Beispiel jetzt.
Gut, gute Frage. Minus Pi bis plus Pi. Was man aber machen kann, ist quasi eine Verschiebung. Also man kann durchaus, Sie könnten jetzt hier von minus Pi halbe bis plus 3 halbe Pi gehen. Ne? Aber genau. So, wir machen jetzt eine gewisse Anleihe quasi aus der Vektorrechnung. In der Vektorrechnung haben wir ja Folgendes gesagt. Ich habe hier so zwei Vektoren, ein EI und ein EJ. Betrachten Sie es jetzt perspektivisch, nicht auf der Tafel, sondern perspektivisch irgendwo in die Tafel rein. Und das EI mal EJ, da wissen wir, das gibt entweder eine 1 oder eine 0. Und zwar gibt es dann eine 1, wenn i gleich j ist. Und ansonsten gibt es eine 0. Das würden wir auch umschreiben mit ei mal ej gleich 1 mal Delta ij. Und das hier nannten wir orthogonale oder orthonormale sogar an der Stelle Vektoren, also Einheitsvektoren. Das hätten wir als Orthonormalsystem betrachtet oder bezeichnet. Und quasi in Anlehnung daran, was wir hier aus der Vektorrechnung kennen, nennen wir auch die Menge aller Sinus- und Cosinus-Funktionen jetzt erstmal vorsichtshalber ein Orthogonalsystem, weil orthonormiert sind sie ja nicht, sondern die liefern ja immer noch so ein Pi. Was könnten wir machen, um die zu normieren? Wir könnten zum Beispiel jede dieser Funktionen durch Wurzel Pi dividieren. Denn dann würde ich herauskriegen, also ich mache es jetzt mal hier in dem einen Beispiel, mit den Cosinus-Funktionen, wenn ich jetzt hier einfach durch Wurzel Pi jede dieser Funktionen dividieren würde, würde ich ja insgesamt durch Pi teilen müssen, also würde sich das insgesamt wegkürzen, also hätte ich hier nur noch ein Delta Nm. Das heißt, wenn ich jetzt also nicht die Sinus- und die Cosinus-Funktion ins Rennen schicke, sondern die Sinus-Funktion durch Wurzel Pi und die Cosinus-Funktionen durch Wurzel Pi, dann liefern die hier insgesamt ein Orthonormalsystem. Also ein Orthonormalsystem untereinander. Orthogonal und orthonormal. So, jetzt haben wir darüber hinaus folgende, ich weiß nicht, ob ihr das schon in der normalen Mathematik jetzt hattet, zum Beispiel so ein Cosinus x, den kann ich auch schreiben als ein halb e hoch ix, plus e hoch minus ix. Hattet ihr das schon? Okay. Und den Sinus kann ich ja genauso quasi als Exponentialfunktion schreiben, als 1 durch 2 pi e hoch ix minus e hoch minus ix. Das kann ich jetzt quasi hier einsetzen in diese Funktion da oben, Cosinus Cosinus oder Sinus Sinus. Oder auch Cosinus mal Sinus. Und dann kriege ich Folgendes raus. Auch hier wieder Integral von minus Pi bis plus Pi. E hoch I nx mal E hoch I minus I mx dx. Auch das liefert mir ein Delta nm. Allerdings mit dem Vorfaktor 2pi. Das heißt also, auch die Exponentialfunktionen bilden untereinander ein Orthogonalsystem. Kein Orthonormalsystem, sondern Orthogonalsystem. Und auch hier ist wieder klar, wie ich es hinkriegen könnte, dass das ein Orthonormalsystem ist. Ich müsste einfach die Exponentialfunktion nur durch Wurzel 2pi teilen und hätte sofort wieder ein Orthonormalsystem. Das bildet letztendlich die Grundlage für die ganzen nachfolgenden Betrachtungen, nämlich wenn wir Fourier-Analyse und so weiter machen, weil wir quasi mit Hilfe der Sinusfunktion, Kosinusfunktion, der Exponentialfunktion dann jede andere Funktion halt eben darstellen können. Jetzt die Frage akustisch verstanden. Wie kriegt man aus dem Produkt von zwei E-Funktionen dann hat?
Ja, genau. Wir integrieren ja über zwei verschiedene E-Funktionen.
Ja.
Und wenn das wirklich zwei verschiedene sind, dann muss da ja 0 rauskommen.
Ja.
Ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wie man aus E-Funktionen oder aus dem Produkt von E-Funktionen 0 bekommen soll. Weil E-Funktionen ja nie 0 werden können. Und die E-Funktionen bleiben ja auch drin stehen, wenn man es integriert.
Ja, aber es steht ja E hoch I und E hoch minus I. Also Sie würden jetzt quasi rückwärts, würden Sie halt eben sagen, aus der E-Funktion mache ich einen Kosinus Sinus. Also nochmal, man kann es ja rückwärts machen, man kann ja aus den E-Funktionen Kosinusfunktionen und Sinusfunktionen erzeugen. Und dann setzen Sie einfach Kosinus und Sinusfunktionen für diese beiden Funktionen hier ein. Und überprüfen es mit Hilfe der Dehngleichung dann, was dabei rauskommt. So, wir betrachten jetzt mal sogenannte periodische Funktionen. Das ist eine Funktion, für die gilt f von x gleich f von x plus 2l von mir aus. Also irgendeine Periode später, wenn wir das mal mit dem typischen Zeichen T, Periode, eine Periode später, 2L später, hat genau diese Funktion denselben Wert wie 2L vorher. Für diese Funktion gilt natürlich dann auch, dass wenn ich jetzt hier irgendwie integriere von Alpha bis Beta, dx, dass das Integral natürlich dasselbe ist wie Alpha plus 2L, Beta plus 2L, f von x, dx. Das heißt zum Beispiel auch, also genau das, was ich vorhin schon mal sagte, ich könnte jetzt hier statt von minus Pi bis plus Pi auch von 0 bis Pi oder von 25 Pi bis 27 Pi integrieren und wird immer genau dasselbe rauskriegen. Ist ab und zu mal ganz sinnvoll, dass man quasi so eine Verschiebung macht, weil mit dieser Verschiebung dann manche Terme halt eben leichter zu berechnen sind. So, für diese Funktion gilt jetzt Folgendes. Und die Beweise dafür macht er normalerweise in der Mathematik-Hauptvorlesung auch. Ich will es hier nur ganz kurz zusammenfassen letztendlich, also oder zurückrufen ins Gedächtnis. Diese Funktion kann man schreiben als quasi eine Summe über Kosinusfunktionen. und Sinusfunktionen. Und wir schreiben jetzt gleich mal hin, welche das sind. Also beziehungsweise eigentlich schreiben wir gar nicht hin. Summe, die gewichtet ist, a n mal dem Cosinus nx plus eine Summe von Wichtungen über die Sinus nx. Und das n läuft typischerweise von 1 bis unendlich. Also typischerweise ist unendlich, von 1 läuft es auf jeden Fall. Wer hat das schon mal irgendwo gesehen in der Mathematikvorlesung? Oder umgekehrt, wer hat es noch nicht gesehen? In der Mathematik nicht?
Wir hatten das Ende des ersten Semesters mal hingeknallt bekommen.
Okay. Also wir werden jetzt ein bisschen damit rumrechnen, damit wird es noch ein bisschen familiärer, glaube ich. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht beweisen, aber ja, das ist eine der wichtigeren Sachen. Also wir rechnen jetzt ein paar Beispiele damit, dann wird es, wie gesagt, ein bisschen klarer und so weiter. Also was ihr jetzt hier seht, ist, dass ihr quasi jede periodische Funktion zerlegen könnt in Anteile, die ihr mit einem Cosinus beschreiben könnt und Anteile, die ihr mit einem Sinus beschreiben könnt. Dieses a0 halbe ist mehr oder weniger der Mittelwert der Funktion über die ganze Periode, die ihr betrachtet. Also nehmt an, das wäre jetzt hier die Funktion, ja, die ist jetzt nicht sehr periodisch. Irgendwann musst du wieder runterführen. Jetzt habe ich mich aber vergaloppiert hier. Also, das wäre jetzt die Periode dieser Funktion, ja, so in etwa. Da hinten geht es dann wieder runter. Dann wäre das a0 halbe quasi der Mittelwert, so in etwa auch hier wieder, der Mittelwert dieser Funktion innerhalb von 0 bis 2 L, sagen wir mal. Also innerhalb einer Periode. Und der Rest, das kriegen wir jetzt, was das ist. So, wenn ich jede Funktion so beschreiben kann, also als deren Mittelwert plus Anteile in einer Kosinusfunktion oder in Kosinusfunktion plus Anteile in Sinusfunktionen, dann möchte ich natürlich auch gerne wissen, was diese ANs hier sind. Das sind ja so etwas wie Wichtungen. Also machen wir es nochmal deutlich. Hier steht ja so etwas wie a1 mal Cosinus x plus a2 mal Cosinus 2x plus a3 mal Cosinus 3x und so weiter und so weiter. Das heißt, hier habe ich also eine Cosinusfunktion, die quasi erstmal der ganz normalen Cosinusfunktion entspricht. Dann habe ich eine Cosinusfunktion mit der doppelten Frequenz. Hoffentlich kriege ich das jetzt wieder zeichnerisch hin. Nein, nicht ganz. Und dann habe ich die Cosinusfunktion mit der dreifachen Frequenz. Und dasselbe mit den Sinusfunktionen. Sinusfunktion mit der einfachen Frequenz, mit der zweifachen Frequenz, mit der dreifachen Frequenz. Und so weiter, bis hin zu unendlicher Frequenz. Und aus all diesen Cosinus- und Sinusfunktionen mit unterschiedlicher Gewichtung, das könnte zum Beispiel heißen, dass ich die eine Cosinusfunktion sehr gut mit der 1 habe und die andere oder irgendeine andere, die habe ich halt eben mit einem ganz kleinen Anteil oder mit einer ganz kleinen Amplitude dabei. Und die Frage ist jetzt, wie kriege ich diese A1s und die B1s hier raus? Dazu machen wir jetzt Folgendes. Wir multiplizieren zum Beispiel mal diese Funktion mit Cosinus mx, also die ganze Zeile mit Cosinus mx. Und anschließend integrieren wir von minus pi bis plus pi. Okay, was steht dann hier links? Hier steht links erstmal das f von x dx noch. F von x mal Cosinus mx und dann das Integral von minus pi bis plus pi dx ist gleich ein Integral a0 halbe Cosinus mx dx von minus pi bis plus pi plus, ich mache das jetzt von vornherein mal, plus eine Summe über a n Integral von minus pi bis plus pi Cosinus nx Cosinus mx dx. Ihr seht, was ich jetzt hier schon gemacht habe. Eigentlich habe ich das Integral vor das Summenzeichen zu schreiben. Und dann kommt die Summe über a n, Cosinus m. Und dann kommt quasi ganz zum Schluss das dx. Ich habe jetzt hier schon mal die Summe und die Integration vertauscht miteinander. Ich sage es immer wieder gerne, bei den meisten physikalischen, also bei den allermeisten physikalischen Funktionen oder Beispielen oder Problemen, die ihr behandelt, ist es überhaupt kein Thema. Ihr könnt, wie gesagt, bei den allermeisten immer diese Summation und die Integration vertauschen. Und wenn ihr mal so etwas habt wie schwarze Löcher und so weiter, dann passt er auf. Aber bis er da hinkommt, da braucht ihr noch ein bisschen. Aber wie gesagt, im Augenblick, Grundstudium, rigoroses Vertauschen. Ja? So, also jetzt steht hier die Summe von n gleich 1 bis unendlich über die a_n's und so weiter. Und dann steht jetzt hier nochmal eine Summe über auch wieder n gleich 1 bis unendlich die b_n's. Auch wieder Integral von minus pi bis plus pi. Dann stehen ja hier die Sinus nx Cosinus mx dx. So, jetzt betrachten wir uns mal die drei Terme. Oder eigentlich sind es ja den einen Term plus die zwei unendlich vielen Terme. Die betrachten wir uns jetzt mal. Was liefert denn das hier? Cosinus mx von minus pi bis plus pi integriert. Also über eine ganze Periode. Was liefert das? Vorfaktor, ja. Null. So, was liefert das Teil hier hinten? Da wissen wir, dass Cosinus nx mal Cosinus mx dx, dass das liefert Pi mal Delta nm. Nämlich das, was da drüben stand. Ja? Also Cosinus mal Cosinus ist Pi mal Delta nm. Einfach die das ausnutzen, dass wir hier ein Orthogonalsystem haben. So, was heißt das jetzt insgesamt für die gesamte Summe? Hier steht eine Summe von n gleich 1 bis unendlich a n Pi mal Delta nm. Das heißt, die ganze Summe hier liefert mir nur noch anschließend das Pi mal am. Von dieser ganzen Summe n gleich 1 bis unendlich viele Terme liefert mir dann nur eine etwas, nämlich wenn n gleich m ist. Das heißt, ich brauche alle anderen gar nicht zu betrachten, nur den Term n gleich m, also das am muss ich betrachten. Und das Pi kommt halt eben jetzt hier von diesem Vorfaktor. Was liefert mir das hier unten? Dieses Integral. Gucken wir auch wieder nach links. Da steht Cosinus mal Sinus ist immer 0. Also bricht diese ganze Summe hier quasi zusammen. Damit habe ich auch die ganze Summe gleich 0. Das heißt also, von all diesen 2 unendlich plus 1 vielen Termen bleibt nur ein einziger über. Und der heißt Pi mal am. Oder wenn ich es etwas anders schreiben will, bringe das Pi mal auf die andere Seite, dann steht hier 1 durch Pi mal Integral f von x mal Cosinus mx dx von minus Pi bis plus Pi, das ist mein am. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt quasi eine Gleichung hingeschrieben, wie wir diese ANs hier alle miteinander bestimmen können. Ich meine, ich hätte es ja auch etwas anders schreiben können, nach dem Motto AN ist gleich, dieses Indizes sind ja Schall und Rauch, ist 1 durch Pi Integral Fx Cosinus Nx dx ist mein AN. Und damit habe ich quasi all diese ANs, die da oben hier in diesem unendlich großen, in dieser unendlich großen Summe drin stehen, ausgerechnet. Klar? Habt ihr das schon gewusst? Oder noch nicht? Aber ist jetzt verständlich? Okay. Wie kriegen wir jetzt die BNs raus? Könnt ihr ja schon mal überlegen. Genau, einfach analog, nur wie analog. Genau. Müssen wir es machen oder sieht es jeder sofort? Ha? Müssen wir nicht machen. Okay, Anfangsschritt und Endschritt. Also, machen wir es so, Anfangs- und Endschritt. Der Anfangsschritt ist, wir haben diese Gleichung, multiplizieren diese Gleichung mit Sinus mx, integrieren wieder von minus pi bis plus pi dx. Und dann kommt genau dasselbe raus, dieselben Reduzierungen und so weiter. Und ich habe dann hier quasi den Sinus nx. Na gut, das schreibe ich jetzt ein bisschen ausführlicher. Okay, komm. Also 1 durch Pi. Integral f von x mal Sinus nx dx. Auch hier wieder Integration von minus Pi bis plus Pi. Das ist mein BM. Das ist der Endschritt. Gut, jetzt könnte ich folgenden Kunstgriff hier machen. F von x könnte ich jetzt schreiben als a0 halbe plus Sinus n gleich 1 bis unendlich. Jetzt könnte ich die ans quasi ersetzen durch 1 durch pi Integral f von x Cosinus nx von minus pi bis plus pi dx. Das wäre jetzt quasi mein an. Jetzt mache ich ganz bewusst eine dicke, fette Klammer drumherum. Mal Cosinus nx. Ja, das wäre jetzt einfach nur die ans ersetzt durch quasi das, durch die Bestimmungsgleichung für die ans. Und wir hätten dasselbe jetzt für die bns, n gleich 1 bis unendlich, auch mit der dicke, fette Klammer, 1 durch, 4, durch pi, Integral von minus pi bis plus pi, f von x Sinus nx dx, dicke, fette Klammer zu, mal Sinus nx. Auf die Art und Weise können wir tatsächlich halt eben jetzt die Anteile dieser Kosinusfunktion und die Anteile dieser Sinusfunktionen an dieser Funktion f von x bestimmen. Das machen wir jetzt auch gleich mal als Übung. Für eine relativ leichte Aufgabe. Wenn es jetzt keine Fragen gibt, aber ich glaube, da gibt es keine, oder? Die einfache Funktion ist f von x gleich x. Und zwar versuchen wir diese einfache Funktion auch wieder von minus pi bis plus pi darzustellen mit Hilfe dieser Kosinus- und Sinusfunktionen. So, das heißt ja, dass wir wieder die a1s beschreiben müssten als 1 durch Pi Integral x mal Cosinus nx dx und die bn's beschreiben müssten als 1 durch Pi Integral x mal Sinus nx dx. Ja, wir betrachten auch jetzt nur die Funktion von minus Pi bis plus Pi und in dem Bereich ist sie erstmal periodisch. Was drumherum passiert, weiß ich nicht. Genau. Also was ich eigentlich betrachte, Sie haben schon recht, ist die Sägezahnkurve. Wenn ich jetzt diese Periode, diese Randbedingungen aufgebe, dann würde ich ja quasi so etwas betrachten wegen der Periodizität, ja, Sägezahnkurve. Aber ich betrachte es jetzt ganz bewusst erstmal nur in diesem Bereich hier und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Gut, was man jetzt üblicherweise macht oder was man machen kann, das ist eine, dass wir substituieren nx gleich u und dann steht hier 1 durch pi Integral 1 durch n mal u, Cosinus u und dann gibt es wieder ein dx durch n. Jo, das 1 durch n Quadrat ziehe ich jetzt einfach davor und dann steht hier u Cosinus u, Entschuldigung, da steht nicht ein dx, da steht ein du. U Cosinus U du. Jetzt könnten wir zum Beispiel hier partielle Integration machen. Was man dann rausbekommt, ist folgendes. Also U mal Sinus U, das wäre der Term, wo ich quasi hier die Differenziation erzeuge. Das Ganze von, hatten wir gesagt, von minus Pi bis plus Pi. Ne, Entschuldigung. Falsch. Von Pi durch N bis minus Pi durch N. Ich muss natürlich wieder rückwärts substituieren, um das anschließend einsetzen zu können. Im Augenblick muss ich es erstmal so ordentlich hinschreiben. Und dann kommt jetzt der Term, wo ich quasi die Differenziation auf das andere Glied überziehe. Das heißt, hier steht dann ein Minusintegral Sinus u du. Auch hier wieder von minus pi durch n bis plus pi durch n. Gut, jetzt Rückwärtssubstitution ist klar, müssen wir machen. Da steht also dann 1 durch n Quadrat mal pi. Das u ist wieder nx, also nx und das x ist dann Entschuldigung, ich muss es hier erstmal die Klammer aufmachen. So, jetzt kommt das, was ich eigentlich machen wollte. Nx mal Sinus nx und das Ganze halt eben jetzt von minus pi bis plus pi.
Aber man kann doch einfach, wenn man die Grenze
Ja, stimmt. Vollkommen richtig. Ich wusste jetzt nicht, was ich euch zumuten kann oder nicht zumuten kann. Gut, und was steht jetzt hier? Hier steht ein Sinus von, also eigentlich von Sinus von nx minus pi bis plus pi. Das Ding liefert eine 0. So, was kommt hier raus? Sinus nx, pi eingesetzt, gibt eine 0. Sinus nx minus pi eingesetzt, gibt auch eine 0. Das heißt, hier insgesamt steht hier eine 0. Was heißt das? Alle Terme, die irgendwie mit dem Kosinus gehen, ne, alle Terme, die hier mit dem Kosinus gehen, sind gleich 0. Die Funktion f von x gleich x hat keinen einzigen Kosinusanteil. Jetzt müssen wir dasselbe durchexerzieren für die Sinusanteile. Ich schreibe euch einfach das Endergebnis hin. Das Endergebnis ist 2 durch n minus 1 hoch n plus 1. So, das heißt, auf die Art und Weise bekommt er also raus, dass die Funktion f von x gleich x dann in dieser, wie wir das auch nennen, Fourier-Analyse, wie folgt darstellbar ist. Wir haben diesen Term a 0 halbe. Da hatte ich gesagt, das ist der Mittelwert. Wie groß der Mittelwert von der Funktion f von x gleich x von minus pi bis plus pi? 0, ne? Also ist das a 0 halbe ist erstmal obsolet. Wir haben keinen einzigen Anteil aus der Kosinusdarstellung heraus. Wir haben jetzt nur diese Anteile aus der Sinusdarstellung. Also steht jetzt hier, ist eine Summe von n gleich 1 bis unendlich. Dann kommen die bn's. Die bn's haben wir eben gerade ausgerechnet. Die sind 2 durch n minus 1 hoch n plus 1. Und dann mal dem Sinus nx. Auf die Art und Weise kann ich quasi diese Sägezahnkurve darstellen, nur durch Sinusfunktionen darstellen. Das ist also etwas, was man vielleicht nicht vermuten würde, dass ich eine völlig periodische, aber so eine Sprungfunktion, die ja also hier mit Sprüngen behaftet ist, quasi darstellen kann durch eine Sinusfunktion oder durch eine Kette von Sinusfunktionen. Ich habe das mal jetzt hier nochmal ausgedruckt, allerdings nur bis zum n gleich 4. Aber da sieht man schon, dass das einigermaßen, ich muss einfach mal durch, ich hoffe, dass es reicht. Wenn es nicht reicht, es reicht eher nicht. Guckt dann gemeinsam mal rein, es geht ja nur um die Anschauung. Also wie gesagt, nehmt euch immer zu zweit vielleicht ein Blatt. Ich habe leider nicht genug dabei. Also was man sieht, ich habe selbst jetzt auch keins mehr, was man sieht ist, dass die Funktion immer mehr sich quasi dieser Sägezahnkurve annähert. Je mehr Glieder man mitnimmt, das erste Glied ist noch völlig unspektakulär, das ist einfach diese rote gebogene Kurve. Und das letzte Glied, also bis n gleich 4, das ist dann dieses dunkelrote, sieht man schon, dass es einigermaßen gut rankommt. Unten habe ich mal die sogenannte Heaviside-Funktion genommen, die ja erst gleich irgendwie ein Wert ist, da habe ich jetzt Pi halbe quasi als Wert genommen. Und bei Pi halbe sprengt die jetzt auch auf 0 runter. Und auch da, die erste Annäherung, das ist auch wieder eine Sinusfunktion, ist völlig unspektakulär. Aber wenn man halt eben jetzt, da war ich ein bisschen fleißiger, bis zum 10. Glied geht, sieht man schon, dass sich das immer mehr an die Heaviside-Funktion annähert. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ich jetzt n gleich 100 nehmen würde, dann bin ich schon wirklich haarscharf dran an der Heaviside-Funktion. Es ist halt eben eine Frage, wie genau will man es haben? So viel Term muss ich halt eben mitnehmen. Es wird eine Vereinfachung für solche Fälle, wo ich dann mit diesen Funktionen weiterrechnen kann und dann irgendwelche Terme zum Beispiel sich auflösen, in Wohlgefallen und andere halt eben dann einfach weiter, mit, wo ich mit anderen dann weiterrechnen muss. Wir werden ein paar Beispiele kriegen, wo man das sieht, dass es wirklich eine Vereinfachung ist. Ist nicht in jedem Fall eine Vereinfachung. Macht jetzt für x, macht es auch keinen Sinn, das ist ja nur ein Beispiel. Aber wenn Sie schwierige Funktionen haben, dann macht es einen Sinn. Okay. Wir machen nächste Woche weiter dann mit genau dieser Fourier-Analyse, Multipolentwicklung und so weiter. Schönes Wochenende.